Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Madame? Der Doktor.
Oh, Doktor, endlich.
Guten Tag, meine liebe Madame de Margot. Wo fehlt's Ihnen denn?
Doktor, Sie erinnern sich doch an unser letztes Gespräch.
Natürlich, Madame. Unser letztes Gespräch ist mir noch in guter Erinnerung.
Mein Hang zur Onanie, Sie wissen ja.
Typisch Scheidenkrampf.
Nun machen Sie doch schon.
Wie konnte sowas nur passieren? Legen Sie sich hin. Machen Sie jetzt die Beine auseinander.
Oh, vielen Dank, Doktor.
Madame, ich habe nichts gegen das Onanieren. Sie verstehen. Aber vor Flaschen und ähnlichen Dingen muss ich Sie warnen. Heben Sie Ihr Hemd hoch.
Ja, aber sie sind so praktisch, diese Flaschen.
Aber gefährlich. Es gibt dafür doch speziell entwickelte Geräte.
Was denn für Geräte, Doktor?
Ich habe zufälligerweise einiges bei mir. Drehen Sie sich mal um.
Das trifft sehr gut.
Ich zeig's Ihnen. Ja, der ist genau richtig. Dieser kleine Freudenspender ist wie geschaffen für Ihre Fotze.
Tja, Madame, das gefällt Ihnen, was?
Ja.
Aber warten Sie ab, es kommt noch schärfer.
Oh.
Raus mit dem Vibrator. Und jetzt rein mit den Liebeskugeln in die saftige, geile Fotze. Ja, so. Passen doch großartig, was? Ja, da ist ja noch ein Loch frei. Dafür nehmen wir diesen geilen Zauberstab. Ja, und hinein in die Mokka-Höhle.
Ja. Das Ende killt einen, oder?
Hat er gerade ein erstes Mokka-Höhle gesagt?
Ja, er sagt am Ende hinein in die Mokka-Höhle. Ja, ich fand's auch hart.
Relativ kreativ. Ich muss sagen, ich habe schon so viele Beschreibungen dafür gehört, aber den Begriff Mokka-Höhle noch nie.
Ja, ist kreativ. Ja, liebe Leute.
Das war 70s, oder? Das war 70s.
Ja, liebe Leute, wenn ihr onaniert, dann bitte benutzt dabei keine Flaschen. Unterdruck und so, ihr wisst, ne?
Man glaubt immer, das wäre so ein urbaner Mythos, dass Menschen das machen. Aber ich habe mal mit jemandem der in der Notaufnahme gearbeitet hat, gesprochen und er sagte, das wäre Tagesgeschäft. Also urologische Notaufnahme gibt's sowas, ne? Also wo Männer dann, da hast du, also, oder auch Frauen, die in der Urologie arbeiten, habe ich meine Krankenschwester von der urologischen, Station im Krankenhaus. Und die meinte auch, die haben da schon Sachen rausgezogen, Klobürsten und was weiß ich, irgendwie Strohhalme aus der Harnröhre. Und das wäre noch die entspannten Dinge.
Das ist ja was ich überhaupt nicht, also irgendwie, womit ich gar nicht klarkomme, dass Leute sich, Tannenzapfen, Zweige oder sonst was in die Harnröhre schieben. Also, ne, ich meine, jeder, was er mag, ne? Aber sollte einem nicht irgendwie das Prinzip von Widerhaken bekannt sein. Also so, geht leicht rein, kommt schwer wieder raus.
Also ich für meinen Teil finde es faszinierend, dass irgendjemand daran Lust gewinnen haben kann. Also von mir aus sich irgendwie, weiß nicht, irgendwas abbinden oder so, sollen sie doch machen. Aber ich habe mir noch nie was in die Harnröhre geschoben, aber ich hatte meine Blasenentzündung und der Schmerz war wirklich, der war schon knusprig. Also das ist schon, würde ich schon auf Platz 1 der schlimmsten Schmerze stellen, die ich in meinem Leben erlebt habe, als die Schwere, also so, das war schon richtig fies. Das war schlimmer als Bein gebrochen.
Ein Bekannter von mir hatte mal Nierensteine und meinte, das waren die schlimmsten Schmerzen, die er je hatte. Das glaube ich auch.
Nierenstein ist auch hart.
Unangenehm.
Mein Cousin hat das immer und das ist arschig, weil du das erbst. Also die Veranlagung zum Nierenstein ist erblich, Gallensteine und Nierensteine. Klar, du kannst es ein bisschen beeinflussen, also zum Beispiel Gallensteine und Nierensteine kriegst du, glaube ich, eher als Fleischesser. Und wenn du besonders fettig und auch pH-Wert technisch sauer isst, wenn man das so nennen möchte, aber die Grundveranlagung ist da und der hat das jetzt auch schon 3-4 Mal gehabt und das ist schon, also er sah sehr unglücklich aus. Ich glaube, das tut wirklich weh.
Ja,
ich meine, du hast einen Stein in einem Organ, ne? Also ja, ist ja irgendwie klar, dass das nicht gut ist.
Man bekommt die, glaube ich, mit Ultraschall dann quasi klein und muss die dann auspinkeln oder so. Ist auf jeden Fall nicht schön, egal wie. Es ist nicht schön. Apropos nicht schön. Wir können da anknüpfen, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Die Faithtones. waren es, oder?
Die Facetones. Ja, unser Freund Andi war so nett, uns das Bild schon zu basteln. Ich kann seit einer Woche lang kann ich die Augen nicht mehr aufmachen, weil ich das gesehen habe. Du als Schwester Renata.
Ja, ist böse, ne? Hast du da mal so generell nach Plattencovern, christliche Plattencover gegoogelt?
Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Aber da gibt's bestimmt einiges Schönes.
Bestimmt. Ich habe auch, also ich hatte mal nach gegoogelt an einem Tag, als ich die Facetones gesehen habe. Und das ist ein Eldorado an wundervollen Titeln. Also da gibt es dann sowas wie The Touch of God, Sounds of His Coming. Also die Facetones hatten ja das den wundervollen Kracher Jesus Use Me.
ich meine, das wirklich Charmante daran ist ja, wenn du so unverdorben bist, dass du diese Titel raussuchst, ohne die Doppeldeutigkeit zu merken, dann meinst du es auch wirklich ernst mit Jesus.
Ja, 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 ja.
Bei Jesus Use Me nicht direkt dran zu denken, dass, ja, ich meine, der alte Schlappenpriester da vielleicht mal ordentlich einen abplatscht, aber nee. Das ist.
Let me touch him. Ah, das sind ganz große Sachen.
Warst du als Kind nicht in Sister Act, Reini?
Ah, doch, natürlich. Natürlich habe ich
den. Alle waren in Sister Act. Das war ja zu der Zeit, heutzutage ist es ja gut, durch Netflix und so teilweise, dass man dann doch das Gleiche guckt, hast du schon die neue Staffel Black Mirror und so gesehen, aber dieses früher, das war eigentlich gar nicht vorstellbar, dass jemand auf dem Schulhof irgendeinen Film nicht gesehen hatte. Und zum Beispiel Sister Act, eigentlich eine Showtänzerin oder Semi-Prostituierte, gespielt von Whoopi Goldberg, ja. Versteckt sich vor der Mafia als Nonne, ist schon dumm, klingt schon ziemlich dumm, der Plot. Und das Einzige, was mir persönlich wirklich in Erinnerung geblieben ist, war die Musik, weil die da so gospelmäßig, sie zieht dann irgendwie diese katholische Kirche irgendwo in Brooklyn so auf links. Und dann singt sie immer, I will follow him, la 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 la. Ich kann es leider nicht mehr komplett, aber ich war nah dran an der Wirklichkeit. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich glaube, all diese Filme sind sehr schlecht gealtert.
Ja, das ist, im Grunde ist Sister Act die Vorlage und auch die, ja, man kann sagen, die Mutter von allen Pitch-Perfect-Filmen. Also von
Pitch diesem Perfect.
Pitch Perfect hast du gesehen, 100, also weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber
nein,
zumindest
Anna Kendrick ist das, glaube ich. Ne?
Gab es da Kendrick. Diverse Teile von, dass halt so die Außenseiterin kommt in eine Schule, wo zufällig ein Chor ist und dann nimmt sie am Chorwettbewerb teil. Ne? Das ist halt exakt das, was du auch in Sister Act 2 hast.
Du hast den Plot von Sister Act 2 noch auf Lager?
Ja, da, also.
Du bist, ja,
komm hier. Also,
he will follow me.
Sister Act hast du ja gerade erklärt und Sister Act 2 ist einfach, dass sie in eine Schule kommt. Ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, aber sie ist dann irgendwie in der Schule als Aushilfslehrerin und hat so eine 1982 Rüpel-Klasse. Also quasi, das ist im Grunde auch so eine Vorlage von Fuck You Goethe, also genau sowas. Und sie bringt denen dann Gesang bei, ne? Und die ganze Rüpel-Klasse ist rein zufällig auch die Chorklasse, ne?
Die dann
Gesang macht und die dann am internationalen Wettbewerb teilnehmen. Und während alle anderen so ganz normal Musik machen, machen die so eine Mischung aus Rap und weiß ich nicht was. Und dann ist da natürlich auch die eine Schülerin dabei, die eine goldene Stimme hat, aber eine schwere soziale Lage zu Hause. Er könnte von RTL 2 geschrieben sein, das Drehbuch.
Reini, also, ich bin aber jetzt gerade, also ich wusste nicht, dass ich mit Sister Act deinen Lieblingsfilm genannt habe.
Nein.
Du bist ja sonst kaum in der Lage, zusammenhängend irgendwas zu erzählen. Also wenn es um Filme geht, du vergisst ja immer alles direkt, aber Sister Act scheißt du dir doch wirklich und mit großer Begeisterung. Alter, der ist 30 Jahre alt, also keine Ahnung, ich habe den gesehen, als ich 9 war. Ich wusste jetzt nicht, dass du zu Hause verkleidet als Nonne sitzt und mitklatscht.
Der ist ernsthaft von 92, das ist 30 Jahre alt. Alter.
I will follow him. La 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 la.
Ich weiß gar nicht, was Whoopi Goldberg sonst noch so gemacht hat. Also Star Trek, daher kenne ich sie noch. Aber
Whoopi Goldberg hat gerade aufgrund von, nennen wir es mal, Holocaust-Relativierung alle ihre Posten verloren.
Oh, okay.
Sie heißt eigentlich Carolyn irgendwas, weiß ich nicht mehr. Whoopi ist, glaube ich, der englische Begriff für Furzkissen.
Okay.
Whoopsie. Sie hat so einen klassisch amerikanischen
Karen Elaine Johnson.
Karen, nicht Carol. Ja, Karen Elaine Johnson, genau. Das klingt nicht so doll. Die hat in den 80ern, ist die eigentlich als Stand-Upperin groß geworden, zusammen mit Robin Williams und so, diese Generation, Billy Crystal. Und dann ist sie in den 90ern langsam ins Filmbusiness rein, beziehungsweise der erste große Film war Die Farbe Lila, wo sie direkt für den Oscar nominiert war und sie hat ihn dann für Ghost gewonnen, Ghost, Nachricht von Sam, 1990 oder 91. Da hat sie ihn gewonnen als Wahrsagerin, das weiß ich. Und dann wurde es filmtechnisch immer schmaler, weil sie viel Scheiße gedreht hat. Und sie hat einen der schlechtesten Filme gedreht, die es jemals gab, würde ich sagen. Da kam Rupi nix für. Ich versuche mich gerade an den exakten Titel zu erinnern. Es ging um ein Paralleluniversum, in dem es Dinosaurier gibt, die aber anthropomorph sind. Also so groß wie Menschen. Und gleichzeitig als Polizisten arbeiten, Dino-Cop oder so. Oh
Gott.
Den habe ich mir einmal aus der Videothek ausgeliehen mit, ich weiß nicht, 16. Früher, muss es 12 oder so gewesen sein. Warte, ich gucke mal schnell hier. T-Rex hieß er im, okay. Aber im Deutschen hieß er Theodore Rex. Nee, okay. Im Deutschen hieß er T-Rex, im Deutschen hieß er T-Rex und im Englischen hieß er Theodore Rex. Ich
habe noch nie gehört.
Ist wirklich... Also gilt heute als, ich glaube, er hat ein paar Himbeeren bekommen und auch zu Recht ist unglaublich unangenehm, der Film.
Wann war
Weil
das?
An dem stimmt einfach gar nichts. 95. Also da ist einfach, ich könnte jetzt nichts benennen, was an diesem Film, also erstens, es geht halt darum, dass sie ist Polizistin in so einer Pseudo-Zukunft. Er trägt so ein Gummikostüm von die Dinos auf. Es sind wirklich Puppen von die Dinos, die da teilweise vorkommen. Gott. Und es ist, man kann es nicht anders beschreiben. Es ist von vorne bis hinten unangenehm. Also einfach ein sehr unangenehmer Film, der auch leider nicht funktioniert hat, wenn man so will. Also gar nicht. Und ich glaube, es war ein wahnsinniger Flop. Wahnsinnig teuer. Das
ist auch 35 Millionen Dollar. Ist nie im Kino gewesen, ist auf VHS erschienen.
In Deutschland, in Amerika auf jeden Fall.
Obwohl der Film in die Kinos kommen sollte, war das Studio von dem Endergebnis dermaßen enttäuscht, dass man entschied, den Film nur auf VHS zu veröffentlichen.
Ernsthaft? Noch nicht mal in den Staaten?
Somit ist Theodore Rex der bisher teuerste Film, der nur auf dem Medium VHS veröffentlicht wurde. Ja, offensichtlich. Der ist
nie hier ist auch schön. Darunter kommt noch was. Whoopi Goldberg reagierte ärgerlich auf den Film und fand ihn während der Dreharbeiten nach eigenen Aussagen dermaßen dämlich, dass sie das Projekt währenddessen verlassen wollte. Kann man ihr nicht übel nehmen. Also wenn ihr den mal irgendwo in die Finger kriegt, ich habe ihn damals gesehen auf VHS-Kassette vom Medion-Verleih in Gelsenkirchen. Und er ist wirklich, also alles an diesem Film schreit cringe, weil die Puppen sind, also das Einzige, was man sagen kann, ist, die Puppen sind okay. Aber es ist ähnlich wie dieser missglückte, wie heißt der denn nochmal, mit einer Ente aus den 80ern. Howard the Duck, Alter, ja, der hat mich richtig.
Ja, Moment, aber Howard the Ducks muss man im Kontext sehen. Mhm. Der war halt 80er und der spiegelt auch irgendwie das Gefühl der 80er wieder, glaube ich. Also der ist, den kannst du dir heute auch nicht mehr geben, aber der hat ja eine gewisse Fanbase und einen gewissen Kultcharakter. Howard the Duck.
Das mag zutreffen. Ich erinnere mich mit Grausen an diesen Film.
Ja.
Howard the Duck war wirklich schlimm. Noch deutlich früher, so 86, 87 oder sowas. Und das sollte eigentlich ein Kinderfilm sein, der ist aber vollgestopft mit Sexanspielungen und Gewalt.
Echt, der war als Kind, der war doch nicht als Kinderfilm gedacht, oder?
Der war im weitesten Sinne als Kinderfilm gedacht. Der ist in Deutschland ab 6 oder ab 12 gewesen. Und da kommt am Ende die Szene, wo Jeffrey Jones, der dann 15, 20 Jahre später, er hat noch ziemlich viel gespielt, kam auch noch bei so Sachen vor wie Sleepy Hollow und so, dann wegen, Bildern von Kindern in nicht so viel Kleidung, relativ lange aus dem Filmbusiness verschwunden war, füllen wir es mal so ab. Und der Film war absolut schrecklich, also wirklich von vorne bis hin, besonders weil er auch Sex hat als Ente und Jeffrey Jones kommen so Skorpione aus dem Mund oder so Skorpiongreifer und da war komplett vorbei bei mir als Kind, ich habe fast gekotzt vor Angst.
Und jetzt kommt ein Funfact, der dich umhauen wird. Howard the Duck ist ein Marvel-Film. Das ist eine Marvel-Comic-Figur.
Das stimmt. Ja, das wusste ich sogar. Krass.
Howard the Duck ist eine Marvel-Comic-Figur. Okay, ich habe den auch ewig nicht mehr gesehen. Aber der war auch, also das halt diese Filme mit Puppen, die funktionieren ja generell meistens nicht so gut. Und ich habe mir gerade mal Bilder gegoogelt von Theodore Rex, und es sieht wirklich aus wie die Dinos, wahrscheinlich noch mit einem schlechten Plot.
Ah. Unglaublich. Ja, na gut, ich meine, was erwartest du denn den Plot? Es ist ein 2 Meter großer T-Rex in Sportschuhen, der mit einer in einen Lederanzug eingenähten Whoopi Goldberg gemeinsam einen Kriminalfall löst. Das war die Zeit um die Mario Brothers Filme herum oder den Mario Brothers Film.
Oh Gott, der ist auch ganz schlimm. Der Mario Brothers Film ist auch ganz, ganz schlimm. Da gibt's auch eine Folge von Gaming Historians zu der ganzen Story dahinter, wie es dazu gekommen ist. Der ist einfach nur schlimm.
Der war auch, also der gehört, glaube ich, zu dem schlechtesten Film aller Zeiten. Es gibt da viele Theorien dazu, warum der so verunglückt ist, aber da kann man auch nichts drüber sagen. Also ich war mit meinem Kumpel Christian aus der Nachbarschaft und meinem Papa in dem Film, der natürlich Mario Brothers kannte, so von Super Nintendo, hat er bei mir als Kind gesehen. Und ich weiß noch, dass wir alle drei komplett, also ich weiß nur, dass ich selbst als Kind, es war unmöglich, der Geschichte zu folgen. Die ergab nämlich wirklich von vorne bis hinten gar keinen Sinn. Das war eine dermaßen Vollkatastrophe, der Mario Brothers Film. Also allein, wie sie Sachen interpretiert haben. Also zum Beispiel Dennis Hopper spielt Bowser. Also ein Dino City gibt es auf einmal. Die Koopas, also die in den Filmen ja so Art Schildkrötenartig sind dann auf einmal so Echsenviecher mit so Miniköpfen in so Anzügen. Dennis Hopper ist irgendwie, rennt zugekokst mit blonden Haaren durch dieses unglaublich teure Set, und da sind auch so super unangenehme Sachen drin. Also so da muss Mario um einer schwarzen, sehr kräftigen Frau, die auch eine Spielfigur sein soll, ich glaube irgendeine von diesen eierspuckenden Figuren aus Super Mario 1 soll die darstellen, warum auch immer, soll er einen Schlüssel klauen, und dann tanzt er mit ihr und vergräbt seinen Kopf in ihren Brüsten und so. Und dann reden die auch wirklich 10 Minuten lang über Klempner arbeiten, und du denkst so, das kann doch nicht die Quintessenz dessen sein, was euch eingefallen ist, als es um Mario ging.
Also der Super Mario Film, der ist einfach nur absurd. Der ist einfach nur von vorne bis hinten hochgradig absurd. Also wirklich, der geht überhaupt nicht. Also den kann man sich heute vielleicht noch angucken, so als oh, ist witzig, aber als ernst gemeinter Film geht der gar nicht. Und ich glaube, selbst als oh, ist der witzig, kann man sich den nicht lange angucken, weil das funktioniert vielleicht 10 Minuten oder eine Viertelstunde, aber nicht, also du kannst ja nicht eine Stunde angucken.
Also Bob Hoskins hat, der ja leider nicht mehr lebt, hat mal gesagt, sie wären am Set die ganze Zeit durchgängig besoffen gewesen, weil sie er hatte keine Ahnung von Videospielen, hat einfach mitgemacht. Für seine Kinder, glaube ich, um seine Kinder nicht zu verärgern. Und er und John Leguizamo, der Luigi spielt, hätten einfach ab einem bestimmten Punkt nur noch komplett auf Promille gedreht, weil sie einfach es nicht ausgehalten hätten, weil es so abstrus war, dass halt auch keiner mehr wusste, worum es eigentlich gehen soll. Weil natürlich grundsätzlich, es gibt halt Videospielgeschichten, die lassen sich verfilmen. Ich habe mich immer gewundert, dass zum Beispiel Zelda nie verfilmt wurde. Zelda kannst du eigentlich super gut als so eine Art Herr der Ringe, Optikfilm, also natürlich vielleicht ein bisschen kindlicher, aber Zelda könnte man, finde ich, glaubhaft verfilmen, auch als Animation.
Zumindest die Story könnte man ordentlich, ordentlich verarbeiten, ne? Mit irgendwie den verschiedenen Welten, mit, was weiß ich, dem Master Sword und so weiter. Also das wird gehen. Ne?
Das wird gehen, ja.
Aber super.
Und ich glaube, Nintendo hat sich zurückgezogen von der Idee nach Super Mario, weil das so ein Geldgrab war. Also die haben da ja unglaublich viel Geld auch in Werbung und so reingesteckt, und der Film war unerträglich schlecht. Und dann, ich glaube, dass die danach entschieden haben, dass es einfach, aber ich habe mich auch gefragt, also als ich den Film dann sah, und da war ich 10 oder so, was sollte man auch machen aus der Geschichte von zwei Brüdern, die also Klempner sind und aus Rohren kommen oder auf Schildkröten springen? Also wie willst du es verfilmen, dass es Sinn ergibt? Das geht gar nicht. Also es ist einfach, das funktioniert halt auch nur in der Welt einer Comic-Welt. Und also sonst ist es einfach komplett beknackt.
Gibt es vernünftige Verfilmungen? Also gibt es Spieleverfilmungen, wo man nicht sagt, die sind totaler Dreck?
Also es gibt Prince of Persia mit Jake Gyllenhaal, der ganz okay sein soll, aber okay im Rahmen einer Videospiele. Ja, okay, also 200 Millionen oder 150 Millionen teuer. Ja, nicht für unser Alter okay, aber ich glaube so, wenn du 10 bist und hast da Bock drauf, dann kann der dich schon unterhalten. Ich kram gerade in meinem Kopf, ob es irgendeine Videospielverfilmung gibt, die
nicht komplett schwierig. Kacke
ist. Es gibt ganz wenig, also ganz, ganz, ganz wenig. Mir fällt auf Anhieb erstmal nichts ein, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, gute Videospielverfilmung, was könnte man da?
Ich habe gerade, also es gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu, es ist unglaublich, was alles verfilmt wurde. Angry Birds zum Beispiel.
Angry Birds?
Angry Birds, Kinofilm.
Ach ja, stimmt, als Animationsfilm. Doch, ja. Ja, gut, Kinder.
Assassin's Creed, ne? Autobahnraser.
Stimmt, Uwe Boll, glaube ich, hat Autobahnraser verfilmt. Was auch absurd ist, weil Doom. Die Story von Autobahnraser ist Doom, ja, mit Dwayne The Rock Johnson. Der ist auch nicht gut. Auch nicht gut.
Also es wurde viel, viel, viel verfilmt, aber wenig davon wirklich gut.
Ja, also lest mal irgendwas vor, vielleicht ist ja irgendwas Gutes
bei. Ich guck mal, also die Liste ist lang, die ist erstaunlich lang. Blood Rain, Castlevania, Dead or Alive.
Ja, das ist alles Uwe Boll, Uwe Boll. Kennst du Uwe Boll, ja, ne?
Ja, der Name sagt mir was.
Ein deutschstämmiger US-Regisseur, der, der jetzt in Amerika Filme dreht, der wirklich es jedes Mal schafft, wie soll man sagen, seine eigene Katastrophe noch zu unterbieten. Also es wird immer schlimmer. Also egal was er, also das Schlimmste, was er gedreht hat, waren dann so Sachen, die dann so in Richtung, also Blood Rain, glaube ich. Und er hatte halt irgendwie das Glück, dass er dann doch immer auch große Stars kriegt. Also so Leute wie Ben Kingsley und so, kriegt er dann mit, also er kriegt irgendwelche US-Studios dazu, ihm Geld zu geben und dann dreht er einen Scheißfilm nach dem anderen. Also wirklich Scheißfilm, wo
es
du willst
eine
so dich schämen
gegen ihn.
Es gab sogar
die Stop-Ball-Petition.
Die Stop-Ball-Petition, ja, weil es gab sogar, dass er seine drei größten Internetkritiker zum Boxen herausgefordert hat. Also wirklich, dann hat er so drei Nerds verprügelt in so einem Boxring. Ich meine, da kamen dann halt so Typen wie wir so und er trainiert halt seit 30 Jahren Boxen und hat denen einfach die Fresse poliert. Und ich meine, für so einen Scheiß gibt er sich dann auch her. Der ist in Interviews immer ganz interessant, weil der völlig, also ihr könnt euch mal, Uwe Boll redet über Ben Kingsley oder so. Der beschimpft sie alle, das wären alles faule Schweine und geldgeile Wichser und so. Und denkst so, krass, also der ist wirklich schlimm. Also der hat viel verbrochen, filmisch, muss man sagen. Ja. Ich habe noch nie einen guten Film von dem gesehen. Gibt's, glaube ich, auch im weitesten Sinne nicht. Einen guten Uwe Boll-Film
kann
ich mir nicht
vorstellen. Max Schmeling hat er gedreht. Den habe ich zumindest schon mal gehört. Als, ja.
Nein, das ist ja ein Boxer gewesen, Max Schmeling, ne? Das weiß ich ja, ne?
Ja, also, das weiß ich. Eine deutsche Filmbiografie von Uwe Boll aus dem Jahr 2010.
Wer hat Max Schmeling gespielt?
Nee, der hat ihn nicht
gespielt. Ist das mit.
Nee, der hat ihn nicht gespielt. Der, ich glaube, der.
Nein, wer hat Max Schmeling gespielt?
Ach so, wer? Warte mal, muss ich mal nachgucken. Max Schmeling wurde gespielt von.
Henry Maske?
Henry
Maske. Nein, ne?
Doch, Henry
Maske. Oh
Gott,
ja, dann habe ich, oh Gott, der Film ist schrecklich. Der Film ist schrecklich. Der Film ist ganz schrecklich, ja. Das ist eigentlich für den armen Max Schmeling, ich glaube, der lebte da sogar noch oder ist kurz danach gestorben. Der ist 99 Jahre alt geworden, der Mann. Der hat nun wirklich auf boxerischer Ebene alles erreicht. War halt auch Boxer zur Zeit der NS-Diktatur. Das ist kein Film, glaube ich, der ihm angemessen ist. Und Henry Maske ist, glaube ich, echt guter Typ, aber ich glaube, schauspielerisch ist das recht überschaubar, was Henry Maske so schauspielerisch drauf hat. Vorsichtig formulieren.
Ja, das, also Uwe Boll kennt man, also meine liebe Frau meinte auch mal, dass der schlechteste Regisseur der Welt.
Ja, du ist wirklich so in Ed Wood-Manier. Also der macht halt einen schlechten Film nach dem anderen, schafft es aber immer wieder über irgendwelche dubiosen Quellen, weil Filme machen ist scheiße teuer.
Ja.
Selbst ein richtig, richtig schlechter Film kostet dich mindestens 4, 5, 6 Millionen.
Aber wer gibt ihm denn noch Geld? Wer macht das? Warum? Also warum bekommen solche Leute noch Geld? Es gibt doch so viele gute Sachen, die man verfilmen könnte.
Das ist richtig. Aber anscheinend hat er, ja, frag mich nicht, also er hat immer irgendwelche Finanziers. Die Dinger sind dann halt auch so billig produziert und so auf den Massenmarkt ausgelegt. Ich glaube, so Klamotten wie Blood Rain oder so machen dann sogar Geld.
Ja, Postal auch.
Postal hat er verfilmt, ja. Ich meine, ein Film, wo ein Geisteskranker irgendwie rumläuft und Leichen anpisst, so, da macht er einen Film draus. Ja. Und ich glaube, das Hauptding ist, dass die Skripte sehr billig zu kriegen sind von diesen Videospielverfilmungen. Aber man muss mal rauskriegen, ob es wirklich eine gute Videospielverfilmung gab.
Also
ich glaube wahrscheinlich nicht.
Ich gucke gerade mal die Liste durch Final Fantasy, aber so, ne.
War ich drin damals? Für die damalige Zeit war das extrem beeindruckend.
Ja.
Ne? Das muss man schon sagen.
Mega Man, Monster Hunter, Mortal Kombat, diverse Filme. Aber ja, gut, also ja. Auch genau. Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu, hast du den gesehen?
Also da ich zu Pokémon nun wirklich überhaupt gar kein Verhältnis habe, ich habe nur den Stretch sehr strange gefunden, aus diesem funkenfurzenden gelben Vieh jetzt auf einmal einen Ermittler zu machen, also wie man darauf jetzt gekommen ist.
Also ich habe den gesehen, der ist ganz witzig, also den habe ich irgendwann mal im Flieger geguckt. Ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, super Film, aber der ist so Popcorn-Kino so ein bisschen. Resident Evil Resident Evil wurde ja etliche Male verfilmt, ne? Also beziehungsweise etliche Reihen. Beziehungsweise etliche Geschichten, habe ich immer ein bisschen drunter gelitten, weil ich die Spiele sehr mochte damals und die Story von den Spielen und die Filme denen einfach nicht gerecht geworden sind. Und es wahrscheinlich auch nie werden, weil das in meiner Jugend passiert ist. Und also die Spiele und die in meiner Vergangenheitswahrnehmung so unglaublich toll waren, dass ein Film das einfach nicht abbilden kann. Also
ja, und auch halt trashige Filme, ne? Also die waren ja auch gar nicht. Und wenn man ehrlich ist, ist die Geschichte von Resident Evil auch gekühlt scheiße.
Ja,
also,
natürlich, aber trotzdem. Ich habe die Spiele habe ich geliebt und die Story fand ich damals auch okay. Sonic wurde verfilmt mehrfach und der letzte war auch ganz witzig.
Um den letzten gab es doch eine Riesendiskussion, weil sie Bilder von dem released hatten und der einfach aussah wie so eine Art Tier-Experiment.
Ja, so scheiße aus, aber sie haben ja zumindest auf die Kritik gehört und haben es dann korrigiert.
Ja, weil sie Angst hatten, dass keiner mehr ins Kino geht, so simpel ist es ja dann letztlich. Mhm. Wo wir eben bei Bob Hoskins waren, der ist ja vor ein paar Jahren leider gestorben und der hat seiner Tochter Rosa damals eine Liste mit 11 Life-Lessons hinterlassen. Also so 11 Dinge, die man im Leben zurücklassen oder die man im Leben berücksichtigen sollte, um ein glückliches Leben zu führen.
Und
bist du bereit dafür, Reini?
Ja, bitte.
Also ich versuche es jetzt simultan zu übersetzen, weil mein Englisch so gut ist. Lache. Da ist Humor, den du überall finden kannst. Oder Humor to be found everywhere. Also du kannst überall etwas zum Lachen finden, selbst in deinen dunkelsten Stunden. Gibt es etwas, worüber du lachen kannst? Lache lang und laut und mache andere oder bring andere Menschen zum Lachen. Das ist gut für dich. Zweitens, sei du selbst. Wenn jemand dich nicht mag, hat er vielleicht nur schlechten Geschmack oder ist dumm oder blind. Versuch nicht irgendjemand anderes zu sein und versuch dich nicht zu ändern. Be flamboyant, it's who you are and always have been. Was heißt flamboyant, Reinhard?
Das weiß ich nicht.
Gut, wir sind dumm. Sei exzentrisch und einzigartig. Versuch nicht, dich an andere anzupassen. Platz 4, mach dir keine Gedanken über die Meinungen von anderen Menschen. Jeder ist ein Kritiker und was immer sie sagen, welchen Unterschied macht es auf dein Leben?
Flamboyant heißt übrigens farbenprächtig, grell, bunt, flammend.
Oh, Reini, das sind wir. Das sind wir. Er meinte uns.
Das sind wir.
Ja,
ich glaube, er meinte Lilo Wanders,
okay?
Aber egal, ja.
Du bist sowas wie Lilo Wanders in meinem Leben. Werd wütend, es ist okay, zwischendurch mal dein Temperament zu zeigen. Was immer du tust, gib immer dem Guten eine Chance. Sei nicht enttäuscht oder ärger dich nicht über Fehler, die du machst. Sei großzügig und sei liebevoll zu denen, die es nicht zu dir sein können. Versuche, Schönheit anzuerkennen, Bilder zu machen und dir Erinnerungen zu schaffen. Nimm dich selbst nicht zu ernst. Menschen, die sich selbst zu ernst nehmen, sind langweilig. Niemals aufgeben. Never, never, never give up. Keep on punching, no matter what they say against you. Und das letzte, love with all your heart, also Liebe mit deinem ganzen Herzen. Am Ende ist Liebe das Einzige, was zählt. Sind doch irgendwie schön.
Das ist eigentlich ganz schön. Da könnte man Amen hinten dran hängen. Also,
ach, fick dich, mein Gott, Remford, du musst immer alles kaputt machen. Amen.
Ich finde das wirklich ganz schön. Also, das sind Sachen, die sich viele, viele Leute mal zu Herzen nehmen sollten. Was mir immer wieder begegnet, dass ein Punkt, den er auch gesagt hat, nimm dich nicht zu ernst. Also, generell alles nicht zu ernst zu nehmen, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Ratschlag.
Ich würde behaupten, dass das am ehesten noch die Regel ist, die ich sehr beherzige in meinem Leben.
Ja.
Andere Dinge nicht immer. Aber dieses sich selbst, also das kann ich, glaube ich, ganz gut. Ich beneide auch viele Dierer, die ich treffe und sehe. Oder wenn ich jetzt in der Zeitung irgendwie Kanye West und Kim Kardashian sehe, aber die ist ja jetzt wieder mit irgendjemand anderem zusammen. Mit wem? Pete Davidson ist sie, glaube ich, jetzt zusammen. Ich sehe immer die Leere in diesen Leuten, weil die sich erstens wahnsinnig wichtig nehmen, also Kanye West ist ja psychisch krank im weitesten Sinne, der hat sie ja nicht alle, Aber auch diese ganze Hollywood-Welt und diese Blase aus unechten Menschen, die irgendwie nicht sie selbst sind, sondern irgendwas sein wollen, was sie nicht sind, das finde ich im weitesten Sinne, nee, ist mir fremd und stößt mich ab. Also ich bin auch in meinem Job oft so, dass ich irritiert bin, wie eitel die Leute sind oder wie seltsam. Zum Beispiel waren jetzt die ersten Let's Dance-Proben und dann war so eine Fernsehteam da, die irgendwelche Pressefragen gestellt haben. Dann wollten die einzelnen Akteure wiegen. Und dann haben sich manche nicht wiegen lassen. Also okay, wollten sich nicht auf eine Waage stellen, auch Männer. Und ich fand das unglaublich albern. Und ich habe mich bis zur Unterhose ausgezogen und sofort da drauf gestellt, weil mir das so scheißegal ist. Ich bei so weit mitmache, warum soll ich mich denn jetzt, also, weißt du, ich konnte ja, gar nicht nachvollziehen, wo das Problem ist.
Ich habe, ich kann verstehen, wenn einem das peinlich ist oder ähnliches, ne? Aber das ist ja bei Leuten, die, also wenn einem generell Sachen peinlich sind, aber das ist bei Leuten, die beruflich viel in der Öffentlichkeit stehen, ja eher die absolute Ausnahme. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn Leute beleidigt sind von irgendwas. Ich weiß gar nicht, was man tun müsste, damit ich die Empfindung habe, beleidigt zu sein.
Nee, das ist wirklich bei dir relativ schwer. Ich habe jetzt Özcan in der neuen Folge Bratwurst Backler war ja ein Foto von dir geschickt, ja, wo du aussiehst wie die Maschendrahtzaunfrau.
Ja, richtig.
Und darauf haben mir Leute geschrieben, wie sehr ich deine Gefühle verletzt habe.
Du bist
habe.
Auch ein dummer Wichser. Ne?
Ja, bin ich. Aber allein, was für eine anmaßende Scheiße, dass Leute mir schreiben, ich hätte in ihren Augen deine Gefühle verletzt. Wenn du mir das schreibst, dann ist es was anderes. Aber dass irgendjemand das für sich in Anspruch nimmt, zu bewerten, wie du emotional mit irgendwas umgehst, finde ich super anmaßend.
Ja, das Problem ist auch immer, oder nein, das ist kein Problem, sondern das ist halt liegt in der Natur der Sache, dass Leute, also alle, die ihr uns hört und uns mögt, wofür wir sehr, sehr, sehr dankbar und glücklich sind, kennt trotzdem nur einen Ausschnitt von uns. Und zwar den wir hier im Podcast haben. Ne? Das ist relativ viel, das ist sehr persönlich und so, aber das ist ja bei weitem nicht alles. Das ist ja bei weitem nicht das, was irgendwie Menschen ausmacht oder so. Oder zum Beispiel unsere Freundschaft beschreibt. Also die Leute kennen das halt hier aus dem Podcast, aber ganz, ganz viel drumherum nicht. Und das geht ja auch nichts an. Also ist auch okay so. Und das ist, glaube ich, schwer einzuschätzen dann. Also ich kann verstehen, dass Leute da irgendwie sagen so, du bist aber ein Arsch, weil hintenrum bla bla. Aber das kommt halt drauf an, in was für einem sozialen Umfeld Menschen sonst so aufwachsen. Nicht aufwachsen, sondern sich aufhalten. Ne? Richtig gute Freunde, die ich habe, die kann ich gar nicht beleidigen. Das geht nicht. Ich wüsste nicht, was ich sagen sollte. Also vielleicht, wenn ich sie so gut kenne, dass ich ihre Schwäche kenne und die dann wirklich verletzend beleidigen würde. Aber das würde ich erstens nicht machen und zweitens muss man dafür jemanden wirklich sehr, sehr gut kennen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn Leute sich in irgendeiner Form beleidigt fühlen, die mich flüchtig oder schnell kennen oder also nicht enge Freunde, sondern einfach nur so Bekannte. Das, also ich glaube nicht, dass jemand, der mich nicht wirklich gut kennt, mich beleidigen könnte. Das geht nicht. Weil dafür
glaube ich eigentlich auch nicht.
Dafür nehme ich mich selbst halt nicht ernst genug an der Stelle. Und ich mir fällt es auch mal schwer, das nachzuvollziehen.
Ich kann auch schlecht mit Leuten befreundet sein, die schnell beleidigt sind, weil ich das ja eh nicht hinkriege. Also ich kriege mir ja eh nicht unter Kontrolle. So, ich bin ja, halt richtig. So. Ne? Also ich bin nie ernsthaft böse kränkend, aber ich habe halt wenig Schmerzgefühl. Aber auch in Bezug auf das, was man zu mir sagen kann. Also ich muss sehr in meiner Erinnerung kramen, wann mich mal jemand wirklich beleidigt hat. Einmal jemand, mit dem ich nicht mehr befreundet bin. Nicht nur deswegen, aber das zeigte sich immer mehr in dieser Person, dass der, nennen wir mal, der Anteil, der nicht zu mir als Freundin passt, größer ist als der Anteil, wo ich sage, mit der möchte ich befreundet sein. Ich habe immer so Videos geschnitten für Freunde. Also ich habe immer irgendwie Sachen gefilmt auf Partys und so und habe dann Videos daraus geschnitten.
Ah, du warst
geschickt.
Der schwitzige, fette Typ mit der Kamera, der in der Ecke stand und immer mit einer Hand in der Hose und so, ne?
Ja, Reini, wo du beim Magma-Film hinter dem Glasfenster gestanden hast und dich befummelt hast. Nein, ich war einfach der im Freundeskreis immer, wenn Weihnachten war oder so, haben wir Videos gefilmt und dann habe ich 2 Jahre später die anderen damit überrascht, dass ich daraus einen kurzen Film mit ein bisschen Musik und so geschnitten habe. Und ich fand diese Geste immer schön und habe das gerne gemacht. Und dann waren wir irgendwie, glaube ich, auf einer Rheinschifffahrt, auf einem Boot mit 10 Leuten oder so. Und da habe ich auch die Kamera ausgepackt. Und dann sagte sie, oh, jetzt drehst du wieder so einen ätzenden Film, den keiner von dir haben will. Und das hat mich wahnsinnig gekränkt damals. Also es hat mich wirklich richtig tief gekränkt, weil ich mir so viel Mühe damit gegeben habe. Ne? Und das, aber sie hatte ja recht wahrscheinlich. Also es war ja noch niemals unwahr.
Ich glaube, das ist auch was, was sich sehr geändert hat. Ne? Also ich will ja nicht sagen, dass man mich nicht beleidigen konnte oder uns nicht, als wir Jugendliche waren, Kinder oder sonst was. Da habe ich mir das aber, glaube ich, mehr zu Herzen genommen, gerade als Jugendlicher und so, weil ich da unzufriedener mit mir selbst war und weniger mit mir selbst im Reinen. Jetzt denke ich halt mittlerweile so, ja, wenn du mich nicht, also ne, wenn irgendwie, wenn du mich nicht leiden kannst, dann fick dich doch und mach, was du willst, ist mir doch egal.
Aber das stimmt, das ist eigentlich ein ganz geiler Zustand, den man irgendwann erreicht, dass man, also niemand von uns ist jemals angekommen, so, ne, wir werden immer voller Selbstzweifel sein. Es wird immer Situationen in unserem Leben geben, in denen wir denken, wir können was nicht. Aber dieses, was man das integre Selbst oder so nennt, oder integrierte Selbst, also dieses Bild davon, wer du bist und wer du nicht bist, und was du willst und was du nicht willst, dass das irgendwann in dir konstituiert ist und bleibt und jemand dir nicht an den Karren pissen kann, indem er dich in Frage stellt, das ist eigentlich ganz geil. Du hast recht. Also als ich 12, 13, 14 war, wenn ich jetzt versuche, mich daran zurückerinnern, würde ich definitiv sagen, dass ich nicht wusste, wer ich war oder wer ich sein wollte.
Nee, genau. Beziehungsweise du hast, ich glaube, gerade als Jugendlicher oder nicht mal Jugendlicher, sondern auch junger Erwachsener, möchte man etwas sein oder möchte etwas werden, hat ein Ziel und akzeptiert sich eventuell nicht selber oder es ist schwierig, sich selbst zu akzeptieren, gerade wenn man Schwächen hat und jeder von uns hat Schwächen. Ne? Sei es jetzt irgendwie, weiß nicht, du fühlst dich zu dick, sei es du fühlst dich zu dumm oder was weiß ich nicht was, ne? Aber, also zumindest ging es mir so, mit dem Älterwerden lernt man seine Schwächen zu akzeptieren. Also, ne, wenn man sie nicht ändern kann, dann kann man sie halt nicht ändern. Oder sie halt zu beseitigen. Ne? Also, was weiß ich, Sport zu machen oder sonst was. Oder man kommt an den Punkt, wo einem wirklich klar ist, was man überhaupt will. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schwerer Punkt, den zu finden im Leben, was man will. Und nicht das, was die Eltern wollen oder was die Gesellschaft von einem erwartet oder ähnliches, sondern was man selber will. Also ich denke, also mir ging das bei der Berufswahl immer so. Wenn ich jemanden treffe, der irgendwie 9-to-5 irgendwo arbeitet, kann das toll sein. Ne? Das kann genau der Job sein, den du machen möchtest und so. Aber wir entscheiden uns ja häufig schon recht früh dafür. Und es ist ja eigentlich eine doofe Situation, wenn du einen Job machst, den du nicht auch machen würdest, wenn du ihn nicht machen müsstest.
Ja, aber das ist ein Luxus, den 99,9% der Menschen nun mal auf gar keinen Fall haben.
Ich weiß, dass das ein Luxus ist, aber das, du kannst ja trotzdem auch einen Job machen, vielleicht habe ich das doof formuliert, du kannst ja auch einen Job machen, den du nur machst, weil du ihn machen musst, aber zumindest der dann nicht Mittelpunkt deines Lebens ist, sondern das ist halt die Arbeit, die machst du und danach machst du was halt nicht mit der Arbeit zu tun hat. Was dann halt das ist, wo du dich wieder drin findest, ne? Irgendwie Modelle aus Streichholzschachteln bauen oder so. Also das muss ja nicht mal was Tolles sein. Das muss nicht sein, wo irgendwie die anderen auf die Schulter klopfen und sagen, oh ja, das ist super oder so. Sondern irgendwas, womit du zufrieden bist, was dich glücklich macht an der Stelle. Und sowas zu finden, also seine Bestätigung zu finden, die muss ja nicht zwingend im Job sein, sondern eine Bestätigung für dich selbst, dass du mit dem, was du tust, glücklich und zufrieden bist. Diesen Punkt zu finden ist, glaube ich, schwierig, aber wenn man es schafft, ist das sehr wertvoll.
Das glaube ich auch. Und also ich finde es immer wichtig, dass man Träume hat, also dass man irgendwas hat, nicht auf das man hinarbeitet, sondern dass man so als inneres Ziel vielleicht hat. Also ich habe viele der Dinge, die ich wollte, erreicht. Zum Beispiel die Lanxess Arena spielen, das war wirklich ein Traum. So, ne? Davon habe ich geträumt, das wollte ich. Und dann gibt es wiederum andere Dinge, über die ich mich immer ärgere, dass ich sie, weißt du, wo ich mich dann, wenn ich einen Film sehe, zum Beispiel, in dem das auftaucht, ertappt fühle. Weil, also zum Beispiel The Secret Life of Walter Mitty habe ich mal gesehen. Und das war eher ein Film, nachdem ich, eigentlich ist ein Feel-Good-Movie, aber in mancher Hinsicht habe ich mich auch fast wieder schlecht gefühlt, weil es geht um so einen Allerweltsmann, der aus seinem Leben ausbricht und dann, ich, ehrlich gesagt, kriege die Story nicht mehr komplett zusammengespielt von Stiller, ja, Ben Stiller.
Ben Stiller ist es, genau.
Genau, und er reist um die Welt und ist dann zum Beispiel fährt er auf einem Skateboard so über eine isländische Straße.
Soll ich dir die Story kurz zusammenfassen?
Du kannst mir die Story zusammenfassen.
Ich kenne den Film und ich mag den tatsächlich sogar sehr. Der arbeitet bei einem Magazin, das dem, wie heißt es nochmal, das Life Magazine im Normalen. Hm. Ich weiß nicht, wie das, ja doch, das ist auch das Life Magazine, das halt so ein Fotomagazin ist. Und er ist da für die Verwaltung von Negativen und so verantwortlich.
Ah, genau.
Und
genau.
Es geht um die letzte Printausgabe, die erscheint. Und da soll ein Foto drauf, das der Star-Fotograf überhaupt quasi gemacht hat.
Sean Penn.
Genau. Mag sein, ja. Von dem auf jeden Fall dann gesagt wurde, dass das da war, dass das die Essenz des Live-Magazins ist, also des Magazins ist, das beste Foto, das er überhaupt jemals gemacht hat. Und Ben Stiller will das Foto dann irgendwie, ne, raussuchen für die Aufgabe, also Walter Mitty in dem Fall, und merkt dann, oh, irgendwie fehlt das Negativ. Und er macht sich halt auf die Suche nach diesem Fotografen einmal um die Welt, um dieses Negativ nochmal zu bekommen. Ja.
Okay. Und er reist dem immer hinterher. Genau, ne? Und genau, er lebt aber währenddessen dann.
Genau, er reist dem immer hinterher zu diesen ganz spektakulären Orten, wo die Filme entstehen und so weiter, also die Fotos entstehen, und er lebt dabei unglaublich viel und unglaublich viel. Und Spoilerwarnung, am Ende findet er diesen Fotografen dann auch tatsächlich. Und das ist so eine. Ja, wie soll man die Geschichte beschreiben, was im Leben wichtig ist und so. Am Ende stellt sich nämlich heraus, auf diesem letzten Foto für das Cover des Live-Magazins.
Ja, Spoiler.
Ja, ich habe gerade Spoiler gesagt.
Ja, nochmal Spoiler.
Okay, Spoiler. Springt mal 10 Sekunden oder 20 Sekunden vor. Auf diesem letzten Bild ist nämlich Walter Mitty drauf, wie er in die Kamera guckt. Also ein Mitarbeiter des Live-Magazins.
Aber... Ja. Warum hat Sean Penn Walter Mitty auf dem Bild fotografiert?
Weil er sagte, die Essenz dieses Magazins sind nicht die tollen Geschichten, nicht die tollen Bilder, sondern die Mitarbeiter, die dieses Magazin erschaffen. Also die Menschen und so. Und
so deep right now.
Ja, ja. Nein, der Film ist echt, also ich finde den Film sehr gut. Ich mag den sehr, und ich glaube, ich habe den irgendwann mal mit meiner Frau geguckt. Ist schon ein bisschen her.
Ist auch eine schöne Idee, aber ja. Ich meine, dieses um die Welt reisen und dann steht er auf dem Skateboard und fährt über eine isländische Straße. Dazu läuft Musik von Jorge González, dem Sänger von Junip. Und man spürt diese Freiheit, den Wind in den Haaren von Ben Stiller. Und das sind so Momente, in denen ich eine Sehnsucht verspüre, die ich nie gestillt habe und über die ich mich immer ärgere, dass ich sie nicht stille oder mehr stille.
Was dieses Rum, also dieses Leben und Rumfahren?
Zum Beispiel ein Jahr lang völlig wild irgendwo unterwegs sein, auch vielleicht ohne Ziel, einfach mit dem Rucksack oder so. Es gibt diverse Gründe, privater sowie beruflicher Natur, warum das schwierig bis unmöglich ist, aber vorsichtig gesagt, Hauptgrund bei mir wäre einfach, dass zum Beispiel in meinem Job ein Jahr raus sein einfach zumindest im Moment komplett unvorstellbar ist.
Ja,
einfach nicht machbar.
Es ist immer unvorstellbar, also weil ein Jahr raus ist halt... ist schwierig, dann wieder reinzukommen, ne? Also nicht reinzukommen im Sinne von, dass man irgendwie wieder sich hinsetzt und was schreibt oder so, sondern halt wieder in der also die Kontakte wieder zu aktivieren quasi und wieder da hinzukommen, wo man war. Ne? Weil man fängt an.
Ja, in meinem Bereich ist das super schwer. Ja, aber genau, weißt du, ehrlich gesagt, man hat natürlich immer eine Ausrede für sowas. Also,
ja, klar.
Während des Studiums hätte ich gesagt, ja, ich kann ja jetzt nicht ein Jahr weg während des Studiums, denn meine Frau war schon berufstätig. Die hätte auf gar keinen Fall ein Jahr weggekonnt. Ja, wäre einfach nicht gegangen, wäre der Job weg gewesen. Und an sich, um sowas zu tun, musst du die innere Konsequenz haben, das durchzuziehen. Und die habe ich in mir nicht, glaube ich. Oder ich habe zu viel Schiss oder ich weiß nicht, was es ist.
Für mich war so ein bisschen, also diese Mini-Abenteuer waren für mich früher zumindest immer meine kleinen Fahrradurlaube. Fahrradurlaube, die ich gemacht habe. Ich habe mein Fahrrad vollgepackt mit einem Zelt hinten drauf und hatte ein Ziel, wo ich hinfahren will. Und bin dann halt dahin gefahren und wusste aber morgens nicht, wo ich abends lande, also wie weit ich komme und auf welchem Campingplatz ich denn mein Zelt aufschlage und so. Und wenn ich irgendwo unterwegs was gefunden habe, was ich interessant fand oder schön fand oder so, dann habe ich mein Fahrrad dahingestellt und habe mir halt eine Stunde lang irgendeine Burg angeguckt oder so.
Alleine?
Meistens mit Freunden noch zusammen, die auch irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs waren. Also komplett alleine bin ich nie gefahren.
Also weiß ich nicht, ob ich das, also ich fand zum Beispiel, es gibt ja einen Grund, die Menschen haben ja ein Bedürfnis nach dieser, nennen wir es mal Katharsis, inneren Reinigung, vielleicht auch nach der Einsamkeit, also warum hat, ich bin da mal weg mit Harpe Kerkeling irgendwie, ja,
überhaupt diese ganze Jakobsweg-Scheiße. 13
Millionen Bücher, genau, die ganze
Jahre. Entschuldige.
Ach, dein Respekt vor sowas ist wirklich unglaublich. Wenn ich einer Muschel
hinterherlaufen will, dann gehe ich zur Nordsee, aber
Oh, Reini, ey, du bist eigentlich der schlimmste Blasphemiker ever. Ich mag übrigens unsere Bewertungen bei iTunes. Ja, ich auch. Die letzten 20 Bewertungen bestehen aus Blasphemie fürs Leben, endlich mehr Blasphemie. Yeah. Oh mein Gott, ey. Ja, das
fand ich auch sehr schön.
Das klingt alles so, als hätten wir in den Vatikan gekackt, Reinhard.
Sagen wir so, ich war im Vatikan und ich war da auch auf Klo. So.
Ich wollte nur darauf raus, inhaltlich zu sagen, wie krass ist der falsche Begriff, aber anscheinend schlummert ja dieses Bedürfnis in Menschen. Und interessanterweise, ich habe ja schon einen Beruf, der außergewöhnlich ist.
Ja.
Also wirklich außergewöhnlich.
Aber nur für andere. Lebe,
nicht ja, für mich, dich. Ja, du hast recht.
Weil für dich ist es halt dein Job. Ist halt, ich ja genauso. Also ich meine, ich sitze hier und nehme Podcasts auf und mache Twitch-Streams und so und stehe auch mit Nikolas und so auf der Bühne oder mit dir. Das ist halt auch kein normaler Job, wenn ich das mal so nennen möchte. Aber für mich ist es ein normaler Job.
Aber vielleicht wäre das für viele Menschen, die jeden Tag in der Geschäftsstelle der Provinzial in Hückeswagen sitzen und Leuten irgendwas über Versicherungen erzählen müssen, vielleicht würden die kollabieren vor Begeisterung bei dem Gedanken daran, das zu tun, was wir tun.
Vielleicht fänden die es aber auch super scheiße. Also, ernsthaft, also vielleicht finden die es total doof, weil du darfst halt bei allem nicht immer nur die Vorteile sehen, sondern auch die Nachteile, ne? Also sowas wie Unbeständigkeit, dass du dir zwar deinen Tag einteilen kannst, wie du willst, aber auch sehr viel Stress hast, Risiko hast oder sonst was. Genauso kann es auch sein, wenn das halt das ist, wofür du dich begeistert, kannst du in so einem Job ja auch richtig aufgehen. Ne? Also das ist, glaube ich, sehr, sehr typabhängig. Nebenbei, kleiner Funfact zu Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Regie geführt hat Ben Stiller.
Ja, das wusste ich, natürlich. Ja,
oh, der feine Herr.
Ja, du weißt doch, dass ich sowas weiß. Natürlich, ja. Ben Stiller hatte. Und interessanterweise hat er sich dann auch kurz danach von seiner Partnerin getrennt, mit der immerhin Janine Taylor, wie hieß sie? Dings Taylor, weiß ich nicht. Jedenfalls eine ganz tolle Frau. Sie sind bis heute gut befreundet, glaube ich, mittlerweile auch fast wieder zusammen. Aber das war so ein Film, als ich den im Kino sah, dachte ich, wie lange dauert es wohl, bis ich lese, dass Ben Stiller sich getrennt hat? Weil das war, die klingt jetzt blöd, aber es war so ein Film, der roch nach. Da hat jemand irgendwie nochmal, und ich glaube, Ben Stiller ist ein richtig cooler Typ, aber da hat jemand irgendwie, also dieser Film ruft schon so ein bisschen Midlife-Crisis, ne? Und der ist ja eigentlich eine verfilmte Midlife-Crisis. Jemand, der irgendwie in der Mitte seines Lebens was sich gelangweilt fühlt und dann auf eine Reise geht.
Oder nach Sinn sucht.
Vielleicht überinterpretiere ich da auch und ehrlich gesagt, dessen Verhältnis zu Christine Taylor kann ich auch in keinster Weise beurteilen, weiß ich nicht. Scheinen mir ein glückliches Hollywood-Paar gewesen zu sein. Mich betrifft es ja immer, wenn ich bei glücklichen Hollywood-Paaren sehe, dass sie sich dann trennen. Wo du denkst, das sind die einen, an die ich geglaubt habe, dass bei denen noch läuft, weißt du?
Ich dachte nicht mal mit.
Dich interessiert das halt Scheißdreck.
Nein, überhaupt nicht. Das ist so gar nicht meins. Aber nochmal zu diesem Reisending, ne? Du sagst schon, man findet immer einen Grund, das nicht zu tun. Ne? Das ist ja bei vielen Sachen so, dass man irgendwie so Träume hat, das mal zu machen, aber das dann doch nicht macht. Ne? So, ich wollte schon immer mal ins Ausland oder so, aber jetzt gerade geht nicht. Oder der Klassiker, ne? Kinder oder so, ne? So, ja, jetzt ist gerade schlecht, ne? Und trotzdem kriegen es halt auch die größten Vollidioten hin. Aber
die kriegen es zuerst hin, wenn du mit ja, 16 Cousine im Partykeller knall.
Das sind so Sachen, das ist vielleicht auch so eine Typenfrage, wo man dann sagt, so, wenn es jetzt wirklich keine rationalen Gründe gibt, die grob dagegen sprechen, das doch einfach mal zu machen, weil wie hieß es immer so schön, man bereut die Sachen, die man nicht gemacht hat und nicht die Sachen, die man gemacht hat. Und das ist auch das Letzte, was meine Mutti zu mir sagte, bevor sie gestorben ist, spar dir nichts auf, ne? Also mach einfach Sachen, erleb ein bisschen was.
Das ist ein kluger Ratschlag von Mutti, oder wie hat der große deutsche Philosoph Oliver Schulz schon gesagt, halt die Fresse, krieg ein Kind. Oder werd doch Missionar. Ja, Baby, was ist denn? Immerhin Christin. Ja, dann ist ja alles klar. Fand ich immer sehr schön, hat mir gut gefallen. War ungefähr der Text, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ich glaube, die Kindersache zum Beispiel, ja, hast du recht. Also da gibt's ja unendlich viele Beispiele, wie Reinhard Remford zum Beispiel. Oder mich, die das ich ewig vor sich herschieben. Was denn? Kriegst du da Samenstrecke reingenäht oder was? Du ziehst es aus, weil du das Thema mal wieder vor dir herschieben willst. Bis du irgendwann ein alter Mann bist, Reinhard. Tja. Eines Tages. Du wirst dann, wenn Sondgar schon im Seniorenstift ist, wirst du wahrscheinlich die Pflege, eure Pflegerin schwängern.
Bitte.
Ist übrigens wahr, dass in vielen Pflegeheimen, es gibt ja diese schöne Szene bei Das Leben des Brian, mit Robin Williams, wo seine Mutter ihn zeugt, indem sie sich auf einen, im Sterben befindlichen Soldaten kniet, oder der schon tot ist, der ist schon hirntot, aber er kann noch unten rum. Und das ist wirklich so, dass so ziemlich Letzte, was am Mann stirbt, ist der Schwanz. Klingt hart, aber es ist wirklich so. Also du kannst theoretisch jemandem, der im Koma ist, immer noch ordentlich, also das wird weiter produziert, und was leider auch Fakt ist bei vielen Pflegeheimen und so, dass Männer, die gar nichts mehr, aber auch gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, den Lolli reiben, das geht noch.
Daher der Begriff einstehen lassen. Ja.
Reini, da sehe ich uns eines Tages im Alliteration am Arschzimmer. Wir erkennen uns schon gar nicht mehr. Ich denke, du bist meine Ehefrau, du denkst, ich bin ein Hund. Aber wir liegen einfach den ganzen Nachmittag dann auf der Couch und keulen.
Wir haben
Pflegerin in so einem Outbreak-Anzug reinkommen, was mit so einem Ganzkörper-Gummianzug, weil die alle Angst haben.
Irgendwie kommt dieses Thema wieder. Letztes Mal hatten wir die Robbe kloppen, oder?
Dich überrascht jetzt nach 170 Folgen Alliteration am Arsch, dass das Thema Masturbation zwischendurch mal vorkommt.
Ja, das ist ein Dauerbrenner.
Ich möchte übrigens ganz kurz, wir reden heute viel über Filme, aber den möchte ich kurz empfehlen, weil ich ihn letztens zufällig gesehen habe. Meine Schwiegermutter war zum Besuch, da muss man immer irgendwas anmachen, was sie gucken kann, aber ich auch ertrage, ohne mich zu ritzen. So in diesem Spannungsbefeld befinden wir uns dann. Weißt du, weil sie guckt gern so Sachen wie, was weiß ich, Hubert und Staller oder so, die Rosenheim-Cops oder
ach,
so.
Ach, sowas, so okay, ja. Und auf was? Tatort oder worauf habt ihr euch geeinigt?
Nee, das hasse ich ja auch. Also Tatort hasse ich ja komplett. Das finde ich ja noch schlimmer als die anderen Sachen, weil Tatort sich auch noch so ernst nimmt. Also die glauben ja wirklich, dass sie sowas wie das deutsche CSI werden, aber eigentlich ist es so Bauerntheater. Ich weiß, viele fühlen sich jetzt beleidigt. Ich habe mir drei Tatorts in meinem Leben angeschaut und alle waren auf einem schauspielerischen Niveau, wo ich einfach dachte, ich schäme mich für alle, die da teilnehmen. Das ist einfach so schlecht gewesen. Ich wusste nach 3 Minuten, wer der Mörder ist. Ich fand da wirklich gar nichts spannend dran und ich fand es auch echt schwach gespielt. Aber gut, das muss ja nicht jeder mögen. Wir haben dann Best Exotic Marigold Hotel geguckt.
Was? Was ist das? Okay. Kommt jetzt ein Porno oder? Warum guckt ihr?
Wir haben, du bist ein
Best Exotic Marigold, da habe ich noch nie von gehört.
Ja, weil du ein beschissener Kackbanause bist, Remford. So einfach ist es.
Warum? Worum geht's? Fass mal kurz zusammen. Das
bei Best Exotic Marigold Hotel.
Warte. Entweder hältst du deine Fresse und bist mal ein bisschen freundlicher, oder ich sag deiner Schwiegermutter, dass es einen zweiten Teil gibt.
Ja, kannst du gerne, weil den gucken wir heute Abend.
Oh Gott. Also,
der ist toll, das war meine Wahl. Also ich wusste, dass es ein All-Star-Team des englischen, nennen wir es mal, Schauspiels ist.
Ja.
Judy Dench, Tom Wilkinson, Dings Nye, dessen Vornamen mir gar nicht einfällt.
Ich kenne da eh nichts von.
Doch, jedes Gesicht von denen, weil du bist so ein Kackvogel, jedes Gesicht von den Leuten da kennst du zumindest im Ansatz vermutlich. Und ganz, 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 ganz toller Film. Und es geht um Rentner, englische Rentner, die ins Ausland reisen. und nach Indien, um dort in einem Altersheim zu wohnen oder beziehungsweise in einer Art Seniorenresidenz, die ihnen dort promotet wird. Und als sie ankommen, merken sie, dass die versprochene Seniorenresidenz in, wo war es nochmal, Delhi oder so, ein komplett runtergekommenes Hotel ist. Und dieser Film schafft es, wahnsinnig herzlich, lustig, glaubhaft und einfach schön zu sein. Da kommen auch so Nebenplots vor, zum Beispiel, dass einer der älteren Menschen homosexuell ist und als Kind dort Kolonialmacht aufgewachsen ist. Und einfach schön. Einfach ein toller Film, empfehlenswert, von vorne bis hinten.
Wo gibt's den zu sehen?
Den gibt's zum Beispiel bei Disney Plus zu sehen.
Ah.
Und viele der Charaktere sind, und er besucht dann seine Jugendliebe, einen Inder, mit dem er damals eine Affäre hat. Und er ist jetzt ein 70-jähriger Mann und ist einfach toll. Also diese Art von Tonalität, die deutscher Film einfach gefühlt nie hinbekommt.
Ja, klingt auf jeden Fall. Ja, deutscher Film ist immer so schlechte Komödie, ne? Also selbst wenn es mal eine gute Idee ist, also von der Grundidee her, ist es immer eine schlechte Komödie. Also es gibt wenig gute deutsche Filme, finde ich. Also mir fällt spontan nicht einer ein.
Fasst es leider zusammen, ja.
Vielleicht, weiß nicht, der bewegte Mann
ja,
oder
doch,
so.
Ja, doch. Das kann man natürlich nicht sagen, was du jetzt behauptet hast, das stimmt nicht. Es gibt durchaus gute deutsche Filme, aber leider sehr wenige.
Ja, da habe ich irgendwo mal eine Dokumentation drüber gesehen, dass das auch viel mit der Finanzierung des deutschen Films zusammenhängt.
Richtig, das hat sehr viel mit dem deutschen Film. Ich habe ja mal Film studiert und ich habe dir doch mal erzählt, dass wir einen Drehbuchdozenten hatten, der irgendwie schon leichtes Schlucki-Schluck-Problem hatte und der dann mal reinkam und sagte, versucht auf gar keinen Film irgendwas Cooles zu machen.
Ja, ich erinnere mich.
Genau.
Das hast du mal erzählt.
Ja, und das ist leider auch. Also du musst entweder kein Ohrhasen drehen oder High Alarm auf Mallorca oder irgend so ein Rotz. Aber wenn du ein Meisterwerk drehst, nur in den seltensten Fällen, wie zum Beispiel Hirschspiegels Der Untergang hier mit Hitler oder so, dann wird so ein Film, der es auch wert ist, das Leben der anderen, genau. Solche Filme, ganz selten, dass die mal, wo sagen wir mal, sich Qualität und kommerzieller Erfolg die Hand geben. Normalerweise ist immer, ja, entweder erfolgreich oder gut. Eins von beiden.
Ja.
Und das ist natürlich total schade, weil das müsste ja gar nicht so sein.
Das stimmt.
Bist du schon wieder im Gehen oder was?
Nee, ich bin nicht im Gehen. Ich versuche gerade drüber nachzudenken, wie wir das Thema von diesen verdammten Filmen wegkriegen.
Das ist einfach die Filmfolge, die AAA-Filmfolge. Das geht doch auch mal. Warum denn nicht? Ist doch auch schön.
Hast du mittlerweile The Book of Boba Fett gesehen?
Nein. Soll langweilig sein, habe ich noch nicht gesehen.
Nee, geht.
Du wolltest jetzt von Film weg und zu Boba Fett hin, oder?
Mandalorian war deutlich besser, aber The Book of Boba Fett kann man sich auch ganz gut geben. Übrigens auf dem Bild, das letztes auf Instagram war, wo du fett gefotoshoppt warst, ne? Ich weiß nicht.
Was?
Das Coverbild, das wir nachgestellt haben. Wo du dann fett gefotet, wurde ja, ich glaube, es war der Chris.
Wirklich fett.
Genau, ja, wo der Chris
dreckige
sich fett.
Bastard.
Ich weiß nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass du aussiehst wie Tim Melzer.
Siehst wie Tim Melzer, ja, mir auch. Das Geile an nicht individuellen Gedanken ist ja, dass jeder glaubt, er hätte einen individuellen Gedanken. Ich glaube, ich habe 600 Mails bekommen, und ich sehe aus wie Tim Melzer. Ja, ich sehe fett aus, offensichtlich wie Tim Melzer. Wobei man Tim Melzer jetzt auch nicht zu nahe treten möchte, weil so fett ist Tim Melzer dann doch nicht.
Ja. Aber
es
kam trotzdem erstaunlich oft.
Es kam extrem oft, habe ich auch gedacht.
Ich wollte dir noch was erzählen. Ich überlege gerade, wie ich das anfange. Also ich habe das vorhin ja schon so grob gesagt. Ich ziehe
ziehst du es endlich durch? Bist du eine Frau?
Nein.
Das, was du immer sein wolltest?
Aber das ist doch vollkommen okay, wenn das jemand sein möchte.
Ja, total, aber du wärst mega lustig als Frau.
Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich wäre als Frau, damit wäre meine Frau auch nicht so einverstanden.
Okay, was wolltest du mir erzählen, Rainer? Ich unterbreche dich nicht mehr.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen ernst, mal kurz. Ich habe dir erzählt, du weißt es ja auch schon, ich werde ja nochmal umziehen, demnächst.
Ja.
Tatsächlich ins Ausland wahrscheinlich. Ich ziehe nach Österreich.
Wie? Aber warum erzählst du mir denn was ich schon weiß und moderierst es an, als wäre es eine Überraschung?
Oh Gott, gib ihm hier. Ist egal.
Reinhard, hey, krass, du ziehst du da um. Wo ziehst du denn diesmal hin?
Ja, weit weg. Ich ziehe weit, weit weg. So.
Ja, aber wohin denn genau, Reinhard? Erzähl doch mal.
Du bist so ein dummes Arschloch. Du bist ein dummes Arschloch.
Reini, komm, wo ziehst du denn hin?
Ich habe mir im Rahmen dieses Umzugs letztens Gedanken über Internet gemacht, weil wir kennen das ja, Internet in Deutschland ist schlecht. Ich hatte die Befürchtung, in Österreich ist es nicht viel besser. Habe ernsthaft mal über Internet in Form von Starlink nachgedacht.
Okay.
Sagt dir nichts oder kennst du?
Nö, ist das Satellitending? Satelliteninternet?
Genau, das ist das Satelliteninternet von Elon Musk, mit dem du wirklich, also ist nicht nötig am Ende, weil ich glaube, in Österreich ist sehr, sehr viel Internet über Mobilfunk tatsächlich abgedeckt. Aber dieses Satelliteninternet von Elon Musk, das ist wirklich eine Option, wenn man irgendwie am Arsch der Welt wohnt, wo es kein Internet gibt. Und du musst dafür nichts anderes machen, als eine Satellitenschüssel im Grunde draußen hinstellen, die aussieht wie ein riesiger Teller. Also ein flacher Teller, der sich dann automatisch ausrichtet in Richtung der Satelliten. Prinzipiell geiles Teil, ist auch so, weiß nicht, hat glaube ich einen Durchmesser vom 0,5 Meter oder so, das Ding. Funktioniert sehr gut. In kalten Gegenden sind da also in dieser Antenne sind auch Heizmodule verbaut, damit die halt nicht festfriert. Also die muss sich ja immer an den Satelliten ausrichten. Und ich habe letztens ein Bild gesehen, dass sich ein Problem dabei ergeben hat, mit dem niemand gerechnet hat.
Was denn?
Hast du eine Idee, was passieren könnte, wenn man ein beheiztes Ding draußen hinstellt?
Vögelchen.
Ja, ähnlich. Ich schick dir mal einen Link.
Nicht badende Vögelchen, hätte ich mega Lust gefunden.
Nein. Die ist oben flach und beheizt. Und klick mal auf den Link, dann hast du ein Bild dazu. Ein Problem, das sich in der einen oder anderen Gegend ergeben hat, sind Katzen, wildlebende Katzen, die mitten im Schnee sich auf diese Satellitenantenne setzen, weil es da halt schön warm ist.
Und auf diese Idee ist niemand gekommen bei der Konzeption?
Offensichtlich nicht, finde ich aber sehr witzig.
Das ist, Katzen sind halt immer da, wo sie nicht hingehören, ne?
Ja, das ist richtig.
Aber wie ist denn mit Pingzeiten und so? Damit kannst du doch nicht zocken, oder?
Doch, nein, die Pingzeiten sind erstaunlich gut, weil die Satelliten halt nicht im geostationären Orbit sind, wie es früher, also beziehungsweise, es gab ja früher schon Satelliteninternet, ne? Also auch vor Starlink gab es schon Satelliteninternet. Und da hattest du zwei Probleme. Zum einen war der Upload immer kacke, weil der ging noch über die Telefonleitung. Und zum anderen hattest du Pingzeiten aus der Hölle. Also Pingzeiten für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Im Grunde die Zeit, bis du auf deine Anfrage eine Antwort bekommst. Und die war, ich weiß nicht, bei wie viel war die damals so bei Satellitendingen? Weißt du das?
Fragst du mich das jetzt? Keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Aber lang. Also ich stelle mir es lang vor.
Ich glaube sogar im Sekundenbereich oder so. Und sonst misst man Ping in Millisekunden. Also oder eine halbe Sekunde oder so. Und bei Starlink sind die gar nicht so schlecht. Ich müsste selber mal gucken, wie groß oder wie kurz die waren. Aber die ist in einem Bereich, wo man zocken kann. Also wahrscheinlich jetzt auch nicht für Profizocker, aber was haben wir da? 57 Millisekunden Latenz.
Echt?
Ja.
Das ist dafür, dass das Ding mal eben ins Weltall oder in den nicht geostationären Orbit, wie wir das nennen.
Ja, Die sind näher ran, die Satelliten.
Ja gut, aber es sind ja immer noch ein paar tausend Meter.
Die sind immer noch weit weg, ja.
Und wow, okay. Aber ist das Internet in Österreich so mies? Du ziehst jetzt nicht nach Kenia, oder?
Nee, ich hatte geguckt, es kommt halt wie immer in jedem Land drauf an, wo genau du wohnst. Und da, wo wir wohnen werden, das ist ein kleiner Ort im Speckgürtel von Wien. Und also es soll ganz gut gehen, aber auch so eine Hybridlösung aus Funk und Kabelnetz, weiß ich nicht. Also wir müssen mal schauen. Aber ich war ich war erstaunt, weil ich eigentlich dachte, Internet ist immer besser als hier. Aber ich sitze hier in Deutschland auch an einem Spot in unserem kleinen Türmchen, wo wir eine unglaublich gute Internetleitung haben.
Aber wo genau ziehst du denn jetzt hin, Reinhard? Das will die Community ja auch wissen. Ich hoffe, es ist wieder irgendein Landspot, den man erkennen kann, damit wirklich jeder weiß, wo du wohnst. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht eine verlassene Milchfabrik oder eine McDonalds-Filiale oder so. Also damit man wirklich genau weiß, wie man dich erreichen kann.
Nee, das wird nicht mehr der Fall sein. Wir ziehen nach Mödling. Also der Ort heißt wieder schön.
Mödling?
Mödling.
klingt ehrlich gesagt ein bisschen wie eine intime Trockenheitssalbe. Ich habe mir gerade einen Mödling drauf gemacht und seitdem flutscht es wieder unten rum. Schöne 2 Zentimeter Mödling aufs Glied und ab geht's.
Nee,
Mödling.
Mödling, genau. Mödling ist so ein, man kann sagen, so ein Vorort von Wien. Also man ist mit 20 Minuten mit dem Regionalexpress in Wien, also in der Wiener Innenstadt. Und genauso haben wir den Wald direkt vor der Tür. Also wir sind in 10 Minuten irgendwie im Wald, wenn wir möchten. Und in Fahrradentfernung ist auch noch eine Mall, wenn man den dann mal einkaufen möchte. Wird bestimmt nett, wie man es immer so schön sagt.
Ach, ja, das wird bestimmt nett, Reini Bär.
Ich hoffe, du kommst uns dann mal besuchen.
Nein.
Okay, dann nicht.
Ich betrete keinen österreichischen Boden, Rainer.
Wovor hast du Angst?
Dass der Führer wieder aufwächst.
Ja, damit macht man sich in Österreich, glaube ich, auch ganz beliebt.
Entschuldigen Sie, kommt hier nicht Adolf Hitler her? Muss man als erstes fragen, einfach in so einem Supermarkt, so einem vollbesetzten Supermarkt, einfach so eine richtig dumme Frage stellen. So. Braunau am Inn, war das hier in die Ecke? Das war eigentlich ein netter Typ gewesen. In Deutschland haben wir die AfD, die vertreten den jetzt da, weil der ja AD ist.
Oh, AfD, hast du das, ich habe dich ja letztes Mal schon gefragt, hast du das mit Otte mitbekommen, dass der von der AfD...
Ja, und jetzt kam raus, dass er 30.000 vorher rausgetan hat für die Nominierung.
Krass, oder?
Das glaube, ist echt krass. Vielleicht hat er auch noch ein paar von der AfD vorher eingeblasen, das könnte theoretisch sein. Theoretisch, ich will nicht unterstellen, vielleicht hat er das gemacht.
Jetzt können wir mal die Frage stellen, ist die AfD käuflich?
Also ich würde sie kaufen und auflösen, wenn das wirklich wäre. Für 100, also das wäre mal mein restliches, also ich habe noch 7 Sanifair-Bons, ungefähr 100.000 Rupien. Also wenn die AfD sagen würde, sie lässt sich dafür kaufen, dann würde ich sie direkt danach auflösen.
Ja,
vielleicht stellen wir eine offizielle Anfrage.
Ich meine, jetzt wo Meuthen weg ist, ne, also ich frage mich, ob die irgendwann mal ihr Logo ändern möchten und wieder zur alten Tradition zurückkehren und irgend so was Kreuzartiges oder so einführen wollen.
Ja, ich mag den Haken auch sehr gerne.
Also da ist ja, also von der ursprünglichen Partei, wie sie mal gegründet wurde, ist ja
gar
nicht
keiner mehr
so viel über, oder?
Ursprünglich war es ja mal Bernd Lucke, der Partyprofessor.
Ja.
Der hat es ja gut gemeint, der wollte einfach nur den Euro abschaffen. Oder so ein Scheiß.
Ja, ich frage mich, ob, also sind noch, also glaubst du, da sind noch Gründungsmitglieder bei?
Vielleicht ein Typ, weißt du, so ein Typ, der ganz hinten sitzt und sagt so, sind wir jetzt alle Nazis hier? Ich habe das gar nicht, ich wollte damals, irgendein Gründungsmitglied wird es bestimmt noch geben, oder?
Gauland.
Der war von Anfang an dabei.
Der war, also der steht zumindest unter den Gründern, ja.
Also ich sag's mal so, Gauland fragt auf keinen Fall, sind die jetzt alle Nazis? Das fragt er nicht. Ich finde den Namen schon super. Guter Mann. Bisschen,
was denn,
ein bisschen verblendet. Ja, Gauland klingt originaler Gauleiter. Also ich meine, komm. Aber ja, am Ende, was soll's schon? Sind ja nur 20% der Bevölkerung, die wählen.
Ja, kommt aufs Bundesland an, ne? Und da ist es wieder das Bashing und reinkommen die Kommentare.
Ich kann auch ein bisschen was zu Impfen sagen. Heute hat mir jemand geschrieben, geh kacken, ey. Hat mir gut gefallen.
Ja,
netter Bursche.
Lasst euch alle impfen. Wir haben es noch nicht gesagt, aber wir machen es jetzt offiziell. Ab der nächsten Folge ist hier 2G+. Ne? Jedes Mal, bevor ihr eine Folge hört, heißt das schön Stäbchen in die Nase und dann...
So sieht's aus. Reinhard und ich überprüfen das einzeln per PCR-Test. Aber ja, Reinhard, ich habe auch schon sehr unangenehme Situationen erlebt, wo ich jetzt zum Beispiel mit einer Freundin von uns, die hat ein Kind bekommen und die wurde gerade erst geimpft, weil die nicht, also die wurde nach der Schwangerschaft geimpft.
Ja.
Und dann wollten wir mit der in ein Restaurant und die ist nicht geboostert. Aber du bist ja, wenn du geimpft
dann brauchst
bist,
einen Test,
90 ne? Tage, nein, 90 oder? Tage lang hast du geboosterten Status.
Ja.
Allerdings nicht, wenn der Restaurantleiter das nicht weiß. Und dann haben wir da gestanden und nee, das stimmt nicht. Ja, hier ist ein Artikel, das kann nicht sein. Ich habe mit dem Gesundheitsamt telefoniert, doch, aber wir haben noch einen Tisch reserviert. Ja, ich kann sie aber nicht reinlassen. Denkst du, oh.
Ich glaube, das ist auch das, was den meisten Leuten, die jetzt nicht, mal abgesehen von den Komplettspinnern, aber das, was den normalen Leuten halt auf die Nerven gegangen ist. Und mir unter anderem auch ein bisschen. Und zwar, dass die Regeln, also zumindest wenn du in deinem Job damit zu tun hast, in jedem scheiß Bundesland immer wieder anders waren. Vor allem nach 2 Jahren bist du auch irgendwann in so einer Gleichgültigkeit. Am Anfang informierst du dich immer noch, nee, was ist denn jetzt, wie ist denn der Stand? Irgendwann bist du an einem Punkt, wo du einfach sagst, so, ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne? Vor allem, wenn du dann auch noch an so einer Bundeslandgrenze oder so wohnst, wo so gehst 20 Meter weiter und plötzlich brauchst du irgendwie einen Test, das kriegst du halt auch niemandem mehr ordentlich, also ordentlich verklickert, sinnvoll. Das,
nee, und es ist ja auch für die Dings gar nicht, also für die, ist ja auch für die Restaurants kaum noch nachvollziehbar, wenn sich jede Woche die Regeln ändern. Und jetzt haben sie ja diesen genesenen Status auch auf einmal verkürzt. Das fand ich das Allergeilste. Der genesenen Status, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wurde von 6 Monaten auf 3 Monate verkürzt, aber nicht für Mitglieder des Bundestages.
Was?
Was? Ja. Oh. Das ja, fand ich auch, warte mal, ich muss das einmal kurz, genesenen Status Bundestag.
Also ich kann Leute verstehen, die nur noch den Kopf schütteln und das damit nicht mehr klarkommen, die aber bitte nicht gleichzusetzen sind mit den Leuten, die mit Nazis durch die Gegend spazieren.
Nein, natürlich nicht. Aber also man, das ist immer das Problem. Du musst auf der einen Seite du musst ja schon immer noch das Recht haben, Regeln in Frage zu stellen.
Ja, natürlich, und auch zu sagen, natürlich. Ist auch vollkommen legitim, ne? Aber es ist halt ein großer Unterschied zwischen wir leben in einer Corona-Diktatur und oder auf der anderen Seite zu sagen so, die Regeln sind aber nicht ganz so sinnvoll, die ihr da macht.
Hier steht so, also in Deutschland gilt man nach einer Infektion 3 Monate lang als genesen, seit neuestem. Außer man ist Abgeordneter im Bundestag, dann sind es 6 Monate. Und dann denkst du auch so, also wer sich, allein, dass du dir das, also wie kann man so bescheuert sein, das nur zu versuchen vorzuschlagen und durchzuziehen? Also wie mehr kann man denn das Wort Ungleichbehandlung bitte großschreiben wollen? Also ist doch völlig klar, dass jeder Bundesbürger kopfschüttelnd da sitzt und sagt, habt ihr eigentlich den Arsch geöffnet? Seid ihr bescheuert oder was?
Ja, ich wüsste gerne mal, wie es dazu kommt. Also wie kam es dazu? Warum ist das so? Also wie kam es zu diesem Beschluss, wenn es denn so beschlossen wurde?
Keine Ahnung, ich könnte das jetzt, warte mal, bla bla bla. Verschärfung der ungleichbaren Bürger, gäbe es keine Rechtfertigung, bla bla, die Regeln für Abgeordnete sollen jetzt angepasst werden.
Okay, ja. Ich lebe dann in Zukunft ja wahrscheinlich in einem Land mit Impfpflicht.
Oh, die fiesen Türkisen.
Was meinst du, was ist deine Meinung zur Impfpflicht?
Ja, her damit. Aber ja. die wird ja auch Grund deutscher Bürokratie, wird die ja, also sagen wir mal so, die kommt lange nachdem Corona erledigt ist, habe ich das Gefühl. So in 6 oder 7 Jahren werden wir eine Impfpflicht haben, uns dann endlich gegen Corona impfen zu lassen, weil die deutsche Bürokratie einfach nicht in der Lage ist oder die Bürokratisierung verhindert, dass man Entscheidungen fällt zu dem Zeitpunkt, wo sie gebraucht werden.
Ja.
Ich fände zumindest eine Impfpflicht für vulnerable Gruppen wichtig, also für Menschen über 55 oder so. Das wäre, also ja, alles andere kann man diskutieren, ob sein muss, aber die von Corona am meisten betroffen sind, die sollten in Anführungszeichen gezwungen werden, geimpft zu werden, weil ja,
mir hat ja mal jemand geschrieben, ne, neben 1, 2 Beleidigungen noch, warum man denn unbedingt eine Gruppe schützen will, die nicht geschützt werden möchte. Das wäre so Schutzgelderpressung quasi. Aber um die geht's ja nicht. Ne? Also es geht ja nicht um die Gruppe, sondern es geht um die Gruppe, die sich nicht schützen kann, dass die vor denen geschützt wird sozusagen. Ich fände eine Impfpflicht auch sinnvoll und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was dagegen spricht. Also ist jetzt auch nicht so, als ob wir sowas noch nie gehabt hätten. Also wenn jemand aus medizinisch sinnvollen Gründen nicht geimpft werden kann, dann fällt der natürlich raus. Ne? Aber ich weiß nicht, ich kann durch die Maske nicht atmen, ist kein sinnvoller, also keine sinnvolle Ausnahme. Ich glaube, das wird schwierig durchzusetzen. Also die Gruppe an Corona-Leugnern und Impfskeptikern und so, die wirklich hardcore sich auch gefälschte Impfpässe und so einen Scheiß besorgen, die wird man damit eh nicht erreichen. So oder so, auf gar keinen Fall. Weil die zur Not halt ihre Ärztebubble haben, weil auch unter Ärzten gibt es ja solche Spinner. Ne? Also es geht ja da einmal quer durch die Gesellschaft. Diese Leute wird man auch mit einer Impfpflicht nicht erreichen. Die werden sich dem entziehen. Nee. Was man aber schafft, ist eine Exit-Strategie für Leute, die sich vielleicht in diese Richtung, also verrannt haben, ist auch der falsche Ausdruck, die aber im Grunde eine Rechtfertigung brauchen, zu sagen so, ja, jetzt muss ich ja. Ne? Und auch ihrem und ihrem sozialen Umfeld gegenüber dann nicht sagen, so, ich will jetzt Impfung, sondern so, ja, geht ja nicht anders. Also den Leuten gibt man im Grunde eine Exit-Strategie dazu. Die kompletten Hardcore-Spinner, die wird man eh nicht erreichen.
Kompletten Hardcore-Spinner.
Ja, darüber erreichen wird, jetzt so. Da wird ja auch mal, also da bekommen wir auch hier und da Feedback, ne, dass das so pauschal ist und bla bla. Ich halte diese Leute für Spinner, Punkt. Kann ich nichts dran
ist
ändern.
Ja auch ist ja auch dein gutes Recht. Ja. Also das ist ja das Schöne an Meinungen, wie Arschlöcher, jeder hat eine.
Ja, richtig.
Also ist letztlich völlig erlaubt, du darfst das meinen. Reini, jetzt machen wir den Sack zu für heute, wir haben wieder alle beleidigt, wir haben sie alle reingenommen, die Österreicher, die Impfgegner. Die Mockerhöhle, schön.
Die Mockerhöhle.
Ich werde nie wieder Analverkehr haben können, ohne daran zu denken. Egal. Hallo, ich bin ein Empfänger, so ist es halt. Jedenfalls wollen wir uns noch einen Song wünschen, Reini Bär?
Ja, mach mal.
Ja, was nehme ich denn da? Reini, nimm du erstmal.
Oh ja, ich habe hier ein Lied, das mir jemand geschickt hat. Da muss ich mal kurz gucken, ob das bei...
Oh doch. Ich nehme, der Kaffee ist fertig. Klingt das nicht was unglaublich ist das denn? Zärtlich? Kennst du das nicht?
Nein.
Oh, das ist eins der, das ist Peter Cornelius. Ich glaube, er ist Österreicher. Jetzt schließt sich, Jetzt schließt der Kreis. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Kannst du das hören, wenn ich das abspiele?
Wahrscheinlich nicht.
Doch, warte, nicht doch. Doch.
Aber die Hörer werden es nicht hören, oder?
Nee, doch. Jetzt gleich geht's los. Warte, jetzt spieß hier über mein...
So hört sich jetzt das für deine Frau rein. Also immer an.
Lauter, Alexa. Alexa, lauter.
Da freuen sich die Leute jetzt auch immer, ne? Alexa, spiele.
Alexa, noch lauter. Jetzt geht's.
Ich höre nix. Was
ernsthaft,
ist das?
Hörst du nicht?
Ist das Rolf Zukowski auf Valium oder was ist
auf
das?
Nein, auf Koffein. Ja. Das ist wirklich richtig eklig. Das ist so richtig. Der Kaffee ist fertig. Klingt das nicht unglaublich zärtlich? Was hast du da jetzt laufen gehabt?
Das haben die anderen nicht gehört. Das ist das Lied, was ich mir wünsche, das mir jemand geschickt hat. Dazu gibt es ein Musikvideo, das ist großartig. Es ist aus dieser christlichen Musikwelt. Das heißt, Jesus is a friend of mine. Das ist großartig. Jesus is a friend of mine. Hört mal rein. Jesus is a friend of mine ist super. So ein gute Laune-Lied, das so Jesus is a friend of mine. Jesus is a friend of mine. Ist wirklich großartig. Gibt's ein super Musikvideo zu. Top-Lied.
Jesus in meiner Mockerhöhle. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wir haben euch sehr lieb. Das war Alliteration am Arsch, Folge 100, was weiß ich, irgendwas. Ne? Bleibt schön gesund, hustet euch nicht an, lasst es euch gut gehen. Wir küssen eure Bauchnebel und Jesus is a friend of all of us.
Macht's gut, das
Olaf
nächste.
Olas, oh Gott, Olas. So
jetzt wird's albern. So, macht's gut, bevor der Bierdorfer ganz durchdreht. Wir hören uns wieder in einer Woche, dann mit weniger Cringe-Übergängen, wenn der Herr Bierdorfer versteht, dass ich ihm etwas erzählen möchte, das er eigentlich schon weiß. So, macht's gut.
Ach so, ja, dann nächstes Mal musst du das anders anmoderieren. Was bist du? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine krasse News oder so, irgendwas Spannendes. Nicht dein langweiliges Österreich-Gelaber, das wissen doch auch schon alle. Das haben wir schon 10-mal erwähnt, dass du nach Österreich gehst.
Nein, haben wir noch nie. Aber ist egal. Nein.
Es interessiert ja am Ende auch keine Sau, auch keinen, wo du wohnst.
Ne? Ja, genau. Es ist auch vollkommen egal. Ach, wir telefonieren doch einmal am Tag. Dass so, wenn du abends in der Badewanne liegst, die Hand im Schritt und mir erzählst, wie dein Tag war. Das,
und mir
das
so richtig schön die Mockerhöhle streichen. Ja.
Zu viel. Mach's gut. Bis dann.
Der Kaffee ist fertig. Klingt das nicht unglaublich zärtlich?
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Hi, schaltet bitte noch nicht weg, weil wir würden noch gerne kurz mit euch quatschen über Jesus Christus, unseren Herrn und Nein, 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 falsch abgebogen.
Das habe ich nicht kommen sehen.
Wir sind, also ich bin Tarkan Bakci.
Ich bin Christian Huber.
Und wir sind
müde.
Das auch, gefühlte so. Fakten. Wir sind ein Comedy-Podcast und wir beides sind auch Comedy-Autoren, die viel fürs Fernsehen geschrieben haben bisher, für Late-Night-Shows und Sketch-Shows und so weiter und so fort. Und in unserem Podcast, gefühlte Fakten, gibt es Alltagsbeobachtungen von uns. Wir erzählen aus unserem Leben, wir erzählen aus dem Leben von Prominenten, die wir kennen.
Ohne, dass die irgendwas dagegen machen können.
Außerdem reden wir über kuriose Fakten und Artikel aus dem Internet.
Es ist eigentlich wie ein guter Kneipenabend.
Ja, es geht um den Moment, den man gemeinsam verbringt.
Und ihr könnt ordentlich anschreiben lassen.
Das ist quasi ein guter Abend mit Freunden, ohne dass man dafür Freunde braucht.
Exakt.
Dafür sind wir jetzt da.
Ja, das man lebt im Moment, gut. Living the moment. Gefühlte Fakten, living the moment.
Gefühlte Fakten, just do it.
Just auch einen guten Slogan.
Gefühlte Fakten, I'm loving it.
Gefühlte Fakten, das Auto.
Jeden Donnerstag gibt's eine Folge. Klickt euch rein.
Das ist der einzige Slogan, der mir noch eingefallen ist.
Viel Spaß beim Hören. Und dann sagen wir jetzt bei drei unseren Slogan. Gefühlte Fakten, 1, 2, 3. Müde. Was war denn?
Das ist ein Auto-Werbung. Ich weiß nicht, für welches Auto.
Das ist Netflix.
Stimmt. Nee.
Nee, das sagt mir jetzt
BMW, glaube ich.
Das sagt mir gar nichts.
Naja.
Egal. Bis Donnerstag.